Danke. Ich lade euch ein, mit mir das Matthäusevangelium aufzuschlagen. Kapitel 6. Vielleicht habt ihr den Wochenspruch aus 1. Petrus noch im Ohr. Wie war das noch? Wie ging der nochmal? Nochmal? Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Und da in einer ganz ähnlichen Spur spricht Jesus, oder umgekehrt kann man sagen, Petrus hat natürlich bei Jesus gelernt und das hier da auf diesen Punkt gebracht in seinem Brief. Und wir lesen aus Matthäus 6 die Verse 24 bis 34. Matthäus 6, 24 bis 34. Jesus sagt: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich doch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Amen. Ihr Lieben, Jesus sagt im Prinzip, es gibt zwei Wege. Es gibt zwei Weisen zu leben. Es gibt auch zwei Weisen zu beten. Und diese beiden Weisen, die stehen unverbunden nebeneinander. Die haben nichts miteinander zu tun. Die sind nicht miteinander vereinbar. Und der eine gehört zu Jesus und der andere ist heidnisch. Bei dem einen dienen wir Gott und bei dem anderen dienen wir dem Mammon. Das ist das aramäische Wort für Geld einfach, aber ist eigentlich so, wie Jesus es immer wieder gebraucht, so das personifizierte und von Menschen vergöttlichte Geld. Also da wird Geld von der Währung zum Götzen. Der heidnische Weg sagt, ich muss mich um mich selber kümmern, sonst tut das keiner. Und weitergedacht, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Das ist dann so die gesellschaftliche Logik da drin. Aber für mich sind die zentralen Fragen, was kann ich essen, was kann ich trinken, was habe ich anzuziehen, ergänze, wo soll ich wohnen, was soll ich fahren, wovon soll ich tanken. Oder auch, wo sollen wir Gottesdienst feiern, wo haben wir die, kriegen wir die Mitarbeiter her, wie können wir die Miete bezahlen. Und das ist der ganze Fokus dieses Weges, das ist der entscheidende Punkt. Welchen Platz hat Gott auf diesem Weg? Eigentlich keinen. Er ist eher Zuschauer oder vielleicht Ehrenvorsitzender. Vielleicht sagen wir ja, wir machen das ja alles für ihn, vielleicht auch nicht. Aber ich drehe mich die ganze Zeit darum, wo kommt das her? Wie werde ich versorgt? Woher habe ich das? Und irgendwo habe ich die Formulierung gefunden, letztlich heißt es sich Sorgen machen. Ich stelle mir die Zukunft ohne Jesus vor. Das, wie soll das alles werden? Und Jesus sagt jetzt nicht, ja, kann ich ja verstehen, ist ja auch eine schwierige Zeit. Sondern Jesus sagt, nach all dem trachten die Heiden. Das ist ziemlich deutlich, das heißt, das ist gottlos. Es gibt noch so eine Sonderform, ich habe eben gesagt, zwei Wege, es gibt noch so, ich sage mal 1a oder 1b, das ist ein religiöser Weg. In dem sind manche vielleicht auch von euch noch erzogen worden, das taucht immer wieder auf. Dieser religiöse Weg sagt, ich darf mich nicht um mich selber kümmern. Also der erste Weg sagt, ich muss mich um mich selber kümmern. Der zweite Weg sagt, ich darf mich nicht um mich selber kümmern, denn dann ist Gott böse mit mir, der gönnt mir nämlich sowieso nichts. Ich bin viel zu unwichtig dafür. Ich bin hier nur, um zu dienen, um zu spenden. Und alles andere, wie es mir dabei geht, ist unwichtig. Das wäre ja selbstsüchtig, wenn ich da auf mich selber gucken würde. Ich versuche, Gott zu dienen und dann ist er vielleicht doch zufrieden mit mir. Und letztlich sagt auch dieser Weg, der klingt dann erstmal fromm und demütig, aber letztlich sagt auch der, ich diene Gott, damit er dann für meine Bedürfnisse sorgt. Also ich bin, ob ich mich selber in den Mittelpunkt stehe oder ob ich mich selber sozusagen unter den Teppich schiebe, als wertlos, letztlich drehe ich mich da auch um mich selber. Und der Weg Jesu, der geht anders. Und dieser Weg von Jesus, der zeigt in, eigentlich zieht zwei Linien, würde ich mal sagen. Das eine ist so eine Orientierung, hey, es gibt mehr als das. Diese Themenliste ist irgendwie zu kurz, da verpasst du das Wichtigste. Vers 25, sorgt nicht, was ihr essen und trinken werdet und so weiter. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Also, da sagt Jesus wohlgemerkt jetzt nicht zu jemandem, der gerade Hunger leidet. So, es gibt ja auch noch andere wichtige Themen. Aber das sagt er zu diesem Denken, was ständig nur um mich selber und meine Bedürfnisse kreist. Sagt Jesus, guck mal, heb mal den Blick. Da gibt es noch andere Themen. Da gibt es noch anderes, Größeres. Aber wichtig, damit wir nicht in diesem religiösen Weg landen, ja, ist es ja alles viel wichtiger und ich bin ganz unwichtig, ist die andere Linie, die Jesus zieht. Vers 26, euer himmlischer Vater ernährt sie, da geht es um die Vögel, er ernährt sie doch. Und dann weiter, seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Jesus hat Wertschätzung für dich. Der Vater sieht dich. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Also das ist eine Ermahnung, aber da ist auch eine Wertschätzung. Ja, ich hoffe, du kannst auch die Wertschätzung hören. Er sagt, ich sehe dich doch. Vers 32, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Vorher sagt er, nach all dem trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Also ist mir wichtig, dass ihr seht, welchen Gegensatz Jesus aufmacht. Auf der einen Seite der heidnische Weg, der um sich selber kreist. Und dann ist auf der anderen Seite nicht ein religiöser Weg, der sagt, ja, ist ja auch egal, wenn ich verhungere. Sondern auf der anderen Seite ist ein Weg, der dem Vater vertraut. Und sagt, er sieht mich, er sorgt für mich, er kennt meine Bedürfnisse. Auf ihn kann ich bauen. Da muss ich das nicht mehr alles selber richten, als wenn es keinen Gott gäbe. Steht ihr? Der Weg, den Jesus zeigt, das ist mir, der beginnt nicht bei mir und meinen Bedürfnissen. Der beginnt dabei, wer Gott ist und wie Gott ist. Er ist dieser Schöpfer des Universums, den wir besungen haben. Er ist der, der dich und mich mit seiner Liebe beschenkt, der in seinem Sohn selber ans Kreuz geht, sich selber hingibt und da seine Liebe unter Beweis stellt. Und er sagt, als dein Schöpfer kenne ich dich und deine Bedürfnisse. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was für dich gut ist. Besser, als du das selber weißt. Also ich glaube, wir haben manchmal etwas unklare Vorstellungen davon, wie viel Schlaf wir tatsächlich brauchen, welche Nahrungs- oder Genussmittel für uns gut sind und welche nicht und welcher Medieninput für uns gut ist und so weiter. Gott weiß, was du brauchst. Und das ist vielleicht nicht immer das, was du denkst, was du brauchst. Jetzt brauche ich erstmal ein Bier oder so. Gott hat auch Hopfen geschaffen, aber er kennt deine Bedürfnisse. Und darum ist er wirklich die beste Adresse, sie ihm anzuvertrauen. Und du musst ihm das eigentlich auch gar nicht erklären, weil er das weiß, was du brauchst. Aber er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und ein halbes Kapitel weiter vorne lehrt Jesus uns beten, als die Jünger ihn genau darum bitten, Herr, lehre uns beten. Und eine der Bitten ist unser tägliches Brot. Gib uns heute. Das ist nicht, also das wäre wieder, das wäre irgendwo der religiöse Weg. Das ist nicht ungeistlich, das ist nicht unwichtig, das ist auch nicht, proklamiert auch nicht einfach, dass das Brot schon da ist, sondern ja, wir können ihn bitten. Wir sollen ihn bitten. Wir dürfen mit dem, was wir brauchen, zu ihm kommen. Und wir dürfen aber wissen, dass wir dabei auf einen Vater im Himmel stoßen, den wir nicht überzeugen oder überreden müssen. Sondern der uns gerne gibt, weil er uns so liebt, weil er so gerne für uns sorgt. Und wenn das so ist, dann macht mich das frei. Das macht mich frei. Es führt mich in die Freiheit raus aus der Sorge. Also es gibt so sorgende Gedanken, und übrigens Sorge ist was anderes als Fürsorge oder Vorsorge, ja, dass man plant, sagt, dass man überlegt, wenn meine Tomaten im Winter nicht mehr tragen, was ich dann esse oder so, das ist gute Haushalterschaft. Aber es gibt diese Sorge, die nagt, die sich dreht und die kann wie ein Gefängnis werden. Und bei manchen ist das so saisonal, dass das mal hochploppt, gerade wenn es auch wirklich ein bisschen schwieriger wird. Und manche leben wirklich ihr ganzes Leben, manchmal auf sehr hohem finanziellem Niveau, ist unabhängig davon, aber trotzdem gefangen in dieser Spirale. Wie soll das werden? Was wird sein? Was ist, wenn ich das nicht mehr kann? Was ist, wenn das nicht mehr geht? Und es löst nichts. Du stellst dir die ganze Zeit die Zukunft ohne Jesus vor, aber du bist gefangen. Und Jesus führt dich daraus in die Freiheit, indem er dir diesen Vater vorstellt, der sagt, ich sorge für dich. Und dann bist du auch frei. Also bei Freiheit ist ja immer die Frage, wovon bin ich frei? Also die Ketten sind jetzt ab. Und die andere Frage ist, wozu bin ich befreit oder wofür bin ich befreit? Also was kann ich jetzt stattdessen machen? Wenn ich da immer noch da hocken bleibe, wo die Ketten waren, ändert sich ja nichts. Aber ich bin jetzt frei von der Sorge. Und übrigens, das ist immer wieder ein Glaubensschritt, den ich gehen muss. Deshalb sagt Petrus, alle Sorge werft auf ihn. Ja, müssen wir auch immer mal wieder vielleicht was werfen und nicht wiederholen hinterher. Aber ich bin frei zum Dienen. Ich bin frei für andere. Ich bin frei für das Reich Gottes und dazu nach dem Reich Gottes zu trachten, wie Jesus das hier sagt. Ich habe euch das schon sehr oft gepredigt, aber ich sage es gerne nochmal. Johannes 13 ist diese großartige Begegnung, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht und einen absoluten Sklavendienst verrichtet. Und die Logik auf dem Jesusweg ist nicht, und Jesus erkannte, dass er ein wertloses Stück Dreck ist und dass er zu nichts Besserem gut war, als seinen Jüngern die Fußnägel auszupulen. Verzeihung, der Appetit jetzt weg ist. Sondern die Logik des Jesusweges ist, Jesus wusste, dass er vom Vater gekommen war, zum Vater ging, der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Und aus diesem Bewusstsein seiner Identität, seiner Freiheit, nahm er das Handtuch, nahm die Schüssel mit Wasser und fing an zu dienen. Weil er frei war davon, sich selber beweisen zu müssen, weil er frei war, sich zu behaupten, seine Position. Ja, also wenn ich jetzt im Büro einmal diese verpickte Kaffeemaschine sauber mache, dann denken die, ich mache das dann immer. Und ich bin doch hier nicht der Diener von den anderen. Ja, und dann macht es keiner und so, dann sieht ihr entsprechend aus hinterher. Also WG-Kühlschränke. Kennt ihr mal solche Kühlschränke, die so ein Fall für einen Katastrophenschutz sind? Ja? Ich bin frei zu dienen. Jesus, wenn er Jesus sagt, was trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und ja, ich wiederhole mich nicht, denn all diese anderen Dinge, um die ihr euch kümmert, sind eh wurscht. Nein, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Denn er wird euch das alles geben. Also Jesus bietet uns einen Tausch an, ein Tauschgeschäft, wo wir extrem gut bei abschneiden. Er sagt, kümmere du dich um meine Angelegenheiten und ich kümmere mich um deine Angelegenheiten. Und auf der einen Seite ist Jesus, auf der anderen Seite bin ich oder bist du. Irgendwie ist dann keine Balance in diesem Deal. Wir schneiden da ziemlich gut bei ab. Der Schöpfer des Universums kümmert sich um meinen Kram und ich kümmere mich ums Reich Gottes. Weiß nicht, ob ich das an Gottes Stelle gemacht hätte, aber er geht diesen Weg mit uns und für uns. Und was heißt das dann jetzt in diesem Zusammenhang, nach seinem Reich zu trachten? Ja, ich darf mit meinen Bedürfnissen zu ihm kommen, aber ich bleibe da nicht stehen. Ich schaue auf ihn, ich schaue auf Jesus. Ich erinnere mich an eine Situation mal im Hauskreis vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr, in welcher Zusammensetzung wir zusammen waren, die mich sehr beschämt hat. Wir hatten einen Hauskreis und da war jemand neu da. Weiß auch nicht mehr, wer das war. Alles safe. Und dann hatten wir diese Austauschrunde, jeder erzählt, so was ihn gerade bewegt, wofür wir beten können, Gebetsanliegen und dann Gebetsfüreinander. Und dann kam so das Alltagselend. Ja, mein Hamster ist krank und da habe ich eine Prüfung und da ist irgendwie, muss ich noch eine Rechnung bezahlen und Dinge, die Jesus kostbar sind, aber die alle in diesem Bereich sich bewegten. Ja. Und dann war diese Person, die neu war, die kam relativ am Schluss an die Reihe und sagte, ja, also ich hätte was zu sagen, aber ich weiß nicht genau, ob das hierher passt. Ich möchte gern Jesus mehr lieben. Und ich bin fast zusammengebrochen an dem Moment, dachte, was für ein Bild geben wir hier ab? Ja, was haben wir hier gebaut, dass diese Person nicht sicher ist, ob das hier reinpasst, weil alle nur, und ich habe offensichtlich auch keinen Kontrast gebildet, ne? Also ich schiebe das nicht auf die anderen, alle nur bei unserem eigenen Kleinkram waren, und es kann ja manchmal großer Kleinkram sein, sagen, hey, Jesus nimmt dir das aus der Hand, den Kleinkram. Er sagt, schau auf mich, gib mir dein Herz. Vielleicht ist das mal dein Anliegen, dass du mir näher kommst. Und als eine Einladung, ja, weil er uns genau dafür freigemacht hat. Aber es geht über meine eigene Beziehung zu Jesus hinaus. Du kannst Jesus deine Bedürfnisse bringen, aber du kannst ihn auch fragen, was wünschst du dir eigentlich? Was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Das ist eigentlich eine andere Weise zu sagen, trachte nach dem Reich Gottes. Ja, was ist denn dein Herzensanliegen? Ein bisschen frömmer formuliert. Und dann bete ich vielleicht, wenn die Situation wirtschaftlich gerade schwierig ist, nicht nur, dass ich meinen Job behalte oder über die Runde komme, dass die Spenden für die Gemeinde nicht wegbrechen, sondern bete für andere, die noch viel mehr leiden in dieser Situation, die in viel größerer Not sind, hier oder anderswo auf der Welt. Und ich bete, dass Menschen in der Krise anfangen, nach Gott zu fragen. Und auch wenn ich für andere bete, bete ich vielleicht angesichts von Krieg oder Unterdrückung nicht nur, dass Menschen bewahrt bleiben, sondern dass Gottes Sehnsucht nach Sicherheit, nach Gerechtigkeit und nach Frieden erfüllt wird. Dass sein Wille auf der Erde geschieht, wie sie im Himmel geschieht. Dass sein Reich sichtbar unter uns kommt. Dass Menschen ihn als den Friedefürst kennenlernen. Ich erinnere mich, ich war auf einer Konferenz und da war ein Bibelschulleiter aus der Ukraine. Westukraine, die haben da sehr viele Menschen, die dann geflohen sind aus dem Osten und haben ihren ganzen Betrieb völlig umgestellt, haben da Quartiere, Unterkünfte, packen Lebensmittelpakete und so weiter. Und er sagte dann aber, wenn ihr für uns betet, betet nicht nur, dass der Krieg aufhört, sondern betet, dass Gott mit seinen Plänen für die Ukraine zum Ziel kommt. Versteht ihr, das ist ein größeres, da ist das mit drin, dass Frieden einkehrt, natürlich. Aber wir beten darüber hinaus. Wir schauen auf seine Pläne, auf sein Reich. Und dann bleibe ich auch im Vaterunser nicht hängen bei den Bitten ums tägliche Brot und vergib uns unsere Schuld vielleicht noch, sondern vertiefe mich auch in die ersten Bitten. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. So wie im Himmel, so auch auf der Erde. Was für ein Gebet. Meistens realisieren wir gar nicht, was wir da beten. Er wird dann in jeder Situation, ob ich gerade Mangel habe, ob ich gerade Überfluss habe, wird er verherrlicht, er bekommt die Ehre. Und ich darf erleben, er ist ein Gott, der gerne versorgt. Und er ist ein Gott, der mit mir in seinem Reich vorangehen will und mit dir und sich verherrlichen will. Und Herr, wir danken dir, dass du so gut bist. Und wir danken dir, dass du so treu bist und ja, wir auch unsere kleinen Bedürfnisse dir bringen können. Ich danke dir für all die gefundenen Parkplätze, für all die wiedergefundenen Brillen und Schlüssel, für die wir gebetet haben, für Haustiere, denen es wieder besser ging und was der Dinge mehr sind. Und du kritisierst uns nicht, wenn wir das dir bringen, sondern du freust dich, wenn wir als Kinder dir unsere Anliegen bringen. Mögen sie groß oder klein sein. Aber danke, dass du auch unser Herz weitest, unseren Blick weitest und unseren Blick lenkst auf dein Reich, auf das, was du tun willst unter uns, auf das, was du tun willst in dieser Welt. Danke, dass du uns frei machst dazu, weil wir wissen dürfen, du sorgst für uns. Dafür ehre ich dich, dafür liebe ich dich, dafür preise ich dich, Herr. Amen. Vielleicht möchtest du auch deine Antwort geben auf die Einladung von Jesus, auf seinem Weg zu gehen und nicht auf diesem heidnischen Weg. Ich möchte einfach ein kurzes Gebet sprechen, laut oder leise, dann hast du dazu jetzt noch Gelegenheit.